Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen.
Disrupt or be disrupted ist heute Thema im Sachbuch-Podcast. Das Buch ist von Michael Lieser und wir hören jetzt erstmal rein, was auf dem Buch so draufsteht.
Der Luft- und Raumfahrtingenieur Michael Lieser ist ein international agierender Vertriebs- und Marketingmanager in der Automobilbranche. Er war in leitender Position während der Start-up-Phase eines Zulieferers für BMW und Tesla tätig. Als Head of Sales betreute er Kunden wie General Motors, Daimler, Tesla und BMW. In seiner Abschlussarbeit entwickelte er eine wasserstoffbetriebene Flugzeuggasturbinenbrennkammer. Sein Interesse für Antriebsinnovationen ist seitdem ungebrochen. Im Jahr 2022 gründete er ein eigenes Consulting-Unternehmen, in dem er Autozulieferer und Gründer aus der Raumfahrt berät. Seine internationale Erfahrung und der Austausch mit tausenden Menschen in Entscheidungsgremien, darunter Elon Musk, zeigten ihm auf, woran es in der traditionellen Ökonomie wirklich mangelt und was es bedarf, um langfristig erfolgreich zu wirtschaften.
Michael Lieser im Podcaststudio. Vor einiger Zeit, da gab es im Volkswagen-Konzert einen Brandbrief. Und da sind wir schon mitten im Thema. Wie kann denn so ein großer Konzern überhaupt solche Probleme bekommen?
Wie kann man als gestandener Hersteller sich den Wettbewerb aus Asien so nah vor die Haustür kommen lassen? Das ist auch die Frage, die ich mir stelle. Ich habe da meine Antworten, aber die sind ja jetzt nicht allgemeingültig. Aber das ist es. Ich meine, wir haben alle die 80er Jahre mitgemacht, wo die Japaner kamen. Ne? Also ich selber habe einen Kadett D gefahren, Diesel, viereckiges Armaturenbrett, hässlich wie Sau. Hat so viel gewackelt am Anfang, dass man bei der Ampel die Kassette vom Radio, die ist durch das Wackeln rausgefallen, wenn rot war. Ne? Und dann wurde die Ampel, was hat man gemacht? Man hat den Daumen geholt, die Kassette festgehalten, damit man das Lied weiterhören konnte. Und dann wurde die Ampel grün, man hat ein bisschen Gas gegeben, das Wackeln hörte auf am Armaturenbrett, die Kassette blieb drin und alles war wieder gut. Das war das deutsche Kleinauto. Ne? Hat sich keiner drüber beschwert. Dann kamen die Japaner, man hat die Autos nicht gehört, wenn die gelaufen sind. Wenn der Motor an war, hat man die Autos nicht gehört. Die hatten schon Fensterheber elektrisch, die hatten schon Knöpfe statt Schieber an der Klimaanlage. Die hatten viele Sachen. Und ja, heute ist Japan, die japanischen Marken, fester Bestandteil unserer Automobilindustrie. Dann hat aber Deutschland eins gemacht. Das waren die 80er. Dann kamen die 90er mit der Wende. Dann hat Deutschland erstmal nicht viel investiert an Technologie und Innovation, weil man einfach gesagt hat, okay, wir werden jetzt die nächsten paar Jahre so viele Autos in den Osten verkaufen, da brauchen wir gar nichts entwickeln, da können wir Geld sparen, einfach nur Brötchen backen und verkaufen. Und erst dann kamen dann noch die Koreaner in den 90ern, die Kias kamen an, dann musste man wieder ein bisschen wieder Gas geben. Es scheint so zu sein, dass der deutsche Automobilhersteller oder die deutsche Industrie als solches einen richtig festen Arschtritt braucht. Einen richtig festen Arschtritt. Und dann geht das weiter. Aber hier mit der Elektromobilität, und da schreibe ich ja auch in meinem Buch drüber, muss man einfach das, was gerade auf dem Markt passiert, mindestens 3-4 Jahre im Voraus sehen. So viel Intelligenz muss ich aufbringen. Ich sage nicht, dass die Leute dumm sind. Ich sage nur, die Leute sind bequem geworden. Die sind in ihren Prozessen, sagen die ganz einfach, ich brauche so und so viele Stufen, bis ich ein Auto entwickle. Und das ist so. Das ist wie in Stein gemeißelt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich war auch beim Tesla unterwegs, habe da auch Vertrieb gemacht und habe auch das Model 3, habe ich Komponenten verkauft. Und der Tesla hat eins anders gemacht. Ich habe also sehr, sehr tiefe Einblicke bekommen in den Tesla, in diese Firma, in die Denkweise, mit den Leuten sehr viel gearbeitet. Die machen eins anders. Die sagen, ich brauche keine 4 Stufen mehr, um ein Auto fertig zu machen. Ich brauche nur noch 2. Und das hat er mit Absicht gemacht. Nicht, weil er meinte, er ist besser, sondern er sagt einfach, er hat nur eine historische, einmalige Chance, sich nach vorne zu katapultieren. Also das Time to Market ist ganz wichtig. Er muss einfach schneller sein und günstiger. Und wenn sie statt 4 nur 2 Stufen machen, dann sind sie halb so teuer und doppelt so schnell. Und das hat der Tesla gemacht. Und wenn man das heute in der Industrie predigt, dann sagt man heute noch, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Es geht. Aber ich kann jetzt nochmal ganz tief einsteigen, muss ich aber nicht, werde ich auch nicht machen. Das ist ein Bestandteil meiner Beratung auch. Ich kann nur sagen, in den ersten Jahren, als Tesla auf den Markt kam, habe ich mir sehr viel Kritik anhören müssen. Wie kann man nur mit so einem Kunden zusammenarbeiten? Der hat doch gar keine Ahnung. Der weiß doch gar nicht, wie Autobau geht. Schau dir mal die Spaltmaße an. Diese ganzen Dinge, die wir gehört haben. Und mir war von Anfang an bewusst, dass der Mensch oder diese Firma Erfolg haben wird. Und deswegen habe ich auch so dafür gepusht. Ich habe mir also sehr viel Kritik anhören müssen. Und mittlerweile ist das andersrum geschlagen. Mittlerweile kommen Leute zu mir und sagen, wie macht denn der Tesla das? Sage ich, okay, kann ich erklären. Aber auf einer anderen Basis. Ne? Ich habe daraus jetzt mein Geschäft gemacht, zum Teil. Ne? Nicht nur, aber auch zum Teil. Und er macht es definitiv anders und er ist verdammt erfolgreich damit. Und er wälzt das ja auch auf andere Produktlinien, auf andere Firmen aus, SpaceX und so weiter und so fort. Und
also das ist ein extrem gutes Beispiel, weil die NASA ist nicht mehr in der Lage, solche Missionen hochzuschicken, aber natürlich SpaceX schafft das.
Ja, also ganz klar, wenn ich nochmal 20 wäre, gibt es für mich nur ein Ticket, ein One-Way-Ticket. Nach Kalifornien. Ganz klar. Aber in meinem Alter, 57, macht man sowas nicht mehr. Aber ich denke mir, mittlerweile gibt es auch genug Leute hier in Europa, die das hören wollen und die davon lernen wollen.
Sie haben ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben, was Unternehmen von Tesla, Uber und wie sie alle heißen, lernen können.
Lernen müssen,
okay. Ja, den Punkt haben Sie lernen müssen. Natürlich kann man hier nicht ein ganzes Buch wiedergeben, aber gibt es so ein, zwei Punkte, die man mal anreißen kann, wo das anfängt, wo das Problem ist? Also ein Problem sehe ich bei uns im Land, wir sind halt sehr, ich glaube, wir haben uns auf diese Organisationsfähigkeit und dieses Prozesse aufbauen können und die Zuverlässigkeit verlassen. Und das braucht aber alles Zeit und um uns herum ist alles schneller geworden. Ich glaube, das ist ein Punkt, oder?
Ganz klar. Also ich will es mal so ausdrücken. Wenn man alleine ist in irgendeinem Industriegebiet oder in einem Tätigkeitsfeld, dann und hat den Anspruch, ich will perfekt werden oder perfekt sein. Und das ist definitiv für Jahrzehnte war das der Fall. Deutschland hat für Jahrzehnte die besten Autos gebaut und baut heute noch Benchmark sehr gute Autos. Dann ist da im Kopf gar kein Platz für was anderes. Jetzt kommt ein anderer, ein Renegade, kommt von der Seite an und sagt, ich mache das trotzdem anders. Und es funktioniert auch noch. Das können Sie nur dann machen, wenn Sie eine neue Technologie parallel einführen. Weil wir sind heute gewöhnt, dass eine neue Technologie eine alte ablöst und die neue muss besser gleich der alten sein. Das sagen wir einfach. Heute würde keiner ein iPhone kaufen, was nur 50% der Leistung hätte, aber genauso teuer wäre. Wird keiner kaufen.
Also keiner möchte mehr ein Nokia haben. Man kann es ja richtig übertreiben.
Keiner möchte mehr ein Nokia haben. Und so ist das überall. So ist das überall. Und die Hersteller wissen das. Die Hersteller von diesen Produkten, die sagen sich ganz einfach, mein Kunde, der springt mir ab, wenn ich eine Stufe runtergehe. Aber ein neuer Hersteller, der hat ja keine andere Chance. Der muss ja erstmal Platz gewinnen. Und das hat er auch gemacht. Der E-Mobility-Sektor ist ein Sektor, das war ein unbestelltes Feld. Für dieses Feld hat keiner gekämpft. Bis 2018. Da war auf einmal der Gong zu hören, ausgelöst durch verschiedene Events in der Industrie. Da hat man angefangen zu verstehen, oh Mist, die Elektromobilität, die kommt, um zu bleiben. Und dann kamen verschiedene Phasen. Man hat erstmal Angst. Ja, wie immer, wenn was Neues kommt, hat man erstmal Angst. Man verdrängt es. Dann kommt die Beschnupperphase. Dann guckt man sich das mal an. Oh, ist ja doch nicht so schlecht. Dann fängt man an, seine eigenen Ideen. Dann kommt das Not-Invented-Here-Syndrom. Das muss jetzt so gemacht werden, wie wir das immer gemacht haben, halt mit elektrisch, aber so, wie wir es immer gemacht haben. Und so weiter und so fort. Und man verliert über diese Kette von Events, verliert man einfach Zeit. Und das ist genau passiert. Man hat jetzt, wenn man jetzt heute die Autos vergleicht in der Leistung, wir machen jetzt mal einen Tesla-Vergleich, der Tesla ist heute immer noch Benchmark, der Vorsprung ist nicht mehr so groß von Tesla wie, sagen wir mal, vor 5, 6 Jahren, aber er ist immer noch gigantisch. Und man fängt heute erst bei den Herstellern an, Autos zu entwickeln, die dem heutigen Tesla-Standard, ja, an den rankommen. Ja. Und in der Zeit, wo ein deutscher Hersteller jetzt den jetzigen Tesla-Stand herstellt, macht der Tesla wieder den nächsten Vorsprung. Ne? Ich mache nur mal ein Beispiel. Der Tesla träumt nicht davon, sondern der arbeitet daran, eine ganze Karosserie aus einem Stück zu gießen. Sie kennen alle die Bilder aus der Industrie, wenn 100 Roboter aufeinander stürmen und machen da 450 Bleche, machen die ein Auto draus. Das ist heute der Status quo, wie man eine Karosserie macht. Der Tesla geht ganz neue Wege. Der sagt einfach, warum soll ich das nicht wie ein Spielzeugauto mit einer riesengroßen Presse spritzen, also gießen? Und das macht er. Und da findet er natürlich nur wenige Freunde, die einem so eine Maschine bauen und so weiter. Der geht aber diesen schwierigen Weg. Warum? Wenn der Weg schwierig ist, dann geht dieser Weg nicht viele Leute mit, nicht viele Hersteller. Das heißt, man hat schon wieder ein unbestelltes Feld, was man einnehmen kann. Das geht so weiter. Das ist der Weg der Innovation. Man muss den schwierigen Weg gehen. Ohne Schweiß kein Preis. Das ist so.
Und das ist natürlich komplex, weil wahrscheinlich in Ihrer Branche oder in der Automobilbranche sehen alle, wenn Sie an Autoherstellung denken, diese ganzen komplexen Maschinen. Man hat natürlich Verbindungen zu den Herstellern, arbeitet wahrscheinlich auch mit denen Hand in Hand zusammen, muss aber eigentlich erkennen, dass der Weg vielleicht ein ganz anderer ist.
Genau, und dann hat man so eine riesengroße Fabrik da stehen und man weiß, die ist in 10 Jahren nicht mehr wettbewerbsfähig. Man müsste eigentlich das Steuer rumreißen, aber keiner traut sich so richtig, ne? Weil, ich mache mal das Beispiel, im privaten Sektor wird das heißen, ich kaufe mir jetzt heute ein atombetriebenes Auto. Ich weiß genau, dass das sich nicht durchsetzt. Das werde ich auch nicht mehr los auf dem Markt. Keiner kauft mir das ab. Bleibt nur noch eine Möglichkeit. Ich stelle das in die Garage und vergiss das und kaufe mir ein richtiges, ein gutes Auto. Das macht ja keiner, ne? Das ist wirklich ein krasses Beispiel mal. Ich kann ja jetzt gar nicht absurd genug erfinden, um es klar zu machen. Aber warum sind wir in der Situation, in der wir sind? Weil wir uns einfach zu lange Zeit gelassen haben, um uns der Realität zu stellen. Das ist es eigentlich. Und das findet man überall. Es ist ja nicht nur Autoindustrie, es ist bei der KI, es ist in der Raumfahrt, es ist im VC Capital Bereich, ist es so. In Deutschland gibt es so wenig Venture Capital wie sonst nirgendwo. In Amerika werden junge Firmen von Geld überflutet. Man weiß ganz genau, davon überstehen nur 10%. Aber die 10, das sind dann die berühmten Unicorns. Das sind dann die Ebays, die PayPals und was weiß ich was. Und da ist natürlich hier eine ganz andere Kultur. Hier haben wir ein paar Hidden Champions, die sitzen auf dem Geld und die geben nichts raus. Und man ist vielleicht nicht gierig genug für hier. Das könnte vielleicht eine Erklärung sein. Wäre vielleicht sogar noch ein Lob an diese Leute. Aber
Na gut,
kein Startup funktioniert.
ich wollte gerade sagen, nicht gierig genug, es bringt ja nichts, wenn man irgendwann vom Weltmarkt abgehängt wird, dann hat man ja auch nichts davon. Dann ist ein bisschen Gier vielleicht auch okay.
Ich meine, man kann es drehen, wie man will. Gier ist eine Triebfeder von vielen. Wie Hunger, Angst, was weiß ich. Aber Gier ist eine Triebfeder, die kann man nicht wegreden. Also wer die versucht wegzureden, man muss schon ehrlich mit sich selber sein.
Na, ich glaube, es ist immer der Anspruch von Menschen gewesen, mehr zu haben, etwas besser zu machen, Anerkennung, um Dinge zu machen, die sonst nicht gemacht werden. Also ich glaube, das ist schon ich glaube, es ist eine positive Triebfeder, die da in einigen Menschen drin steckt. Also.
Ja, genau. Ja.
Und Venture-Kapital gibt es ja auch von Förderbanken, aber bis man im Prinzip das bei uns beantragt hat, ist
Nö.
der Prozess vorbei.
Keine Chance. Also Banken sind meiner Meinung nach der schlechteste Ansprechpartner für Venture Capital, weil Banken sind auf Sicherheit getrimmt, allein schon der Kundenverpflichtung gegenüber. Die haben eine Verpflichtung vieler Kunden gegenüber und ich möchte auch nicht, dass mit meinen Bankeinlagen gespielt wird. Ja.
Ich meinte jetzt, es gibt ja diese Länderförderbanken, die tatsächlich auch durchaus Budgets für sowas haben, aber der Prozess, bis es dahin kommt, ist halt deutsch.
Es muss halt schnell gehen, ne? Also ich meine, es ist nicht nur deutsch. Also es ist diese, sie haben in Amerika ja auch eine bunte Vielfalt an an Playern. Da sind die nicht alle so wie in Kalifornien. Da gibt es genauso Sektoren, die, ich sag mal, eingeschlafen sind und überhaupt nicht risikofreudig sind und auch am absteigenden Ast sind. Man bekommt ja nicht das reale Bild. Man bekommt ja immer ein gefiltertes oder man filtert es selber. Wenn man nur nach San Francisco schaut, das sind nicht nur Villen. Da leben auch Leute unter der Brücke. Ja? Und zwar einige. Das ist hier genauso. Nur, wenn man wirklich eine neue Technologie pushen will, jetzt zum Beispiel die Raumfahrt. Die Raumfahrt gehört mit dazu. Deutschland muss mehr in der Raumfahrt investieren, zusammen mit Europa. Finde ich total gut, was bis jetzt alles passiert ist, aber da muss noch viel mehr passieren. Weil, wenn Sie so Länder nehmen wie Luxemburg zum Beispiel, Luxemburg hat wenig Fläche. Die haben keine Rohstoffe, die haben gar nichts. Aber die haben immer den richtigen Zeitgeist erwischt. Luxemburg ist es gelungen, Firmen wie Amazon, eBay und PayPal als Headquarter zu gewinnen. Die ganzen Einnahmen dieser Firmen werden in Luxemburg versteuert. Wie haben die es hingekriegt? Die haben es einfach verstanden. Ja, weil vor 20 Jahren, als wir mit eBay angefangen haben als Consumer, haben wir das doch als Spielzeug wahrgenommen. Luxemburg hat es als Wettbewerbsvorteil, als Markt gesehen. Ja, dasselbe mit PayPal. Das ist ein Spielzeugprogramm, mit dem man ein paar Euro hinterher schieben kann. Ja, nee, das ist heute fester Bestandteil vom Business. Amazon Ditto ist genau dasselbe. Das sind nur Beispiele. Mittlerweile ist in Luxemburg eine wahnsinnig große, interessante Kultur an Space-Startups hat sich entwickelt, in der ich auch aktiv bin. Nur aufgrund des Luxemburger Raumfahrtgesetzes. Luxemburg hat als einziges Land in der Welt, bis auf Amerika, ein Weltraumgesetz, was regelt, wem die Schätze gehören, wenn man irgendwo hinfliegt und einen Asteroid reinholt und so weiter und so fort. Man kann sich da gerne belesen, im Internet steht alles. Und das zieht Startups nach Luxemburg, Raumfahrt-Startups. Und warum ist die Raumfahrt so interessant? Da brauchen Sie, bei der Raumfahrt brauchen Sie keine 5 Milliarden Quadratkilometer Fläche. Das können Sie mit einem Computer handeln oder mit einer kleinen Firma. Und die Wertschöpfung ist im Weltraum. Nicht heute, aber in 10, 20 Jahren. Und diese Visionäre braucht man, die das einfach durchhalten. Vom Tag 1 bis zum ersten Profit. Der Wandel, wenn man ihn richtig betreibt, bringt er einen den zweiten Kühlschrank voll.
Also ich höre aber ein bisschen raus, wahrscheinlich geht es uns in Deutschland momentan noch zu gut, weil der Kühlschrank halt voll ist und wir gar nicht auf dem Schirm haben, er könnte leerer werden.
Ich möchte auf das Wort noch eingehen, was Sie verwendet haben. Und weil es uns noch so gut geht, müssen wir einen Teil vom Kühlschrankinhalt einsetzen, damit wir unsere Zukunft sichern. Wenn wir darauf beharren, dass wir warten müssen, bis es uns schlecht geht und dann erst wandeln, ja, dann gehen wir durch dieses Tal durch. Dann, okay, dann müssen wir es halt machen.
Ja. Ich habe den Begriff Zerstörung wegen dem Disrupt benutzt und ich finde den Begriff auch, also klar, Zerstörung hört sich so nach Kaputtmachen an, aber ich finde in den Geschäftsmodellen, ich finde ihn ganz gut, weil zerstören bedeutet, dass ich alles in Frage stelle.
Ja.
Und dann vielleicht auch neu denken muss, wenn ich jetzt einfach mal sage, das geht alles nicht mehr.
Ja, es gibt Leute, die sagen, was soll denn der Quatsch da? Wir machen das so weiter, wie es ist. Fertig.
So lange, wie es geht.
Wir haben so viele Beispiele. Nokia, nicht Nokia. Heißt nochmal diese Fotofirma da in Amerika. Kodak, genau. Mhm. Die haben ja die Entwicklungsabteilung von Kodak hat ja die digitale Fotografie erfunden. Und die Ingenieure, die dieses Gerätchen entwickelt haben, diese digitale Fotografie, die haben sich anhören müssen von den Leuten, die Filme verkauft haben, also Rohfilme und Entwicklungskosten daran die Filme zu entwickeln. Die haben überall dran verdient. Die haben an dem Material verdient und an der Entwicklung von Bildern und Fotoalben und so weiter und so fort. Super Geschäft. Und dann kam einer mit so einer Digitalkamera und sagt, da brauche ich keine Fotos mehr, brauche ich gar nichts mehr, ich kann das speichern und ich kann das hin und her. Und damals konnte man noch gar nichts schicken. Was der sich alles anhören musste, das ist ja dokumentiert. Das ist fantastisch, wie das sich in allen Branchen wiederholt. Die Leute, die erstmal wirklich für das Geld sorgen, die sind sehr arrogant, selbstbewusst und machen erstmal die Neuentwicklung unmöglich. Kommt sie dann doch hervor, hat das kleine Pflänzchen ein richtig schweres Leben. Aber das, wenn das Pflänzchen halt bei Kodak nicht wächst, dann wächst es halt in Asien. Und genau das ist passiert. Und die digitale Fotografie ist ja komplett nach Asien abgewandert. Also von Amerika aus nach Asien. Und das sind dann halt so Dinge, die halt, die passieren dem Nokia mit dem Klapphandy, mit dem Wischhandy. Der Apple wird auch nicht für immer der Stärkste sein. Also es sind andere Player am Horizont zu sehen, die den Apple ablösen und so weiter. Aber der Apple ist auch im ständigen Wandel. Der Wandel ist einfach Teil des Ganzen. Ist einfach Naturgesetz, glaube ich, dem wir uns ausgesetzt fühlen, was wir nicht unter Kontrolle haben. Aber nicht immer, nicht alles, was wir nicht kontrollieren, ist auch gleichzeitig unser Feind.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Ja. Also wir lassen den Wandel zu.
Ja, genau das.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Michael Lieser, Disrupt or Be Disrupted. Der Link zum Buch in den Shownotes des Podcasts.
Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen.